Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Steffi Orbach, hallo, guten Tag. Rot, Rot, Grün soll bleiben in Bremen. Heute starten die Koalitionsverhandlungen. Vor allem für die Grünen sind das gute Nachrichten, denn die haben bei der Wahl ja ordentlich Federn gelassen. Keine guten Voraussetzungen, um den Ton anzugeben, aber auch kein Grund, jetzt geduckt in die Gespräche zu gehen, sagt die Bremer Grüne Franziska Tell.
Die bedrückte Miene hatten wir natürlich ganz klar direkt nach dem Wahlergebnis. Aber ich glaube, natürlich müssen wir auch immer wieder darüber nachdenken, was ist schiefgelaufen. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, gerade auch der Blick nach vorne. Was müssen wir jetzt tun, damit es wieder besser wird?
Wie viel Grün wird drin sein in Bremen und was könnte überhaupt drinstehen im neuen Vertrag der neuen alten Regierung? Das bespreche ich gleich mit unserem Landeskorrespondenten in Bremen. Außerdem, wie werden wir in Deutschland klarkommen, wenn es immer mehr Ältere gibt? Und das wird ja so sein. Eine Idee dazu aus Rheinland-Pfalz gibt es. Die schauen wir uns gleich an. Und eigenen Honig machen von eigenen Bienen. Das hört sich ja toll an, ist aber wohl nicht ganz so einfach. Um die sogenannten YouTube-Imker gibt es Ärger. Welchen? Das hören Sie gleich. In diesen Minuten setzen sich in Bremen SPD, Grüne und Linke zusammen. Vor gut zwei Wochen ist ja gewählt worden in Bremen. Es muss eine neue Regierung her und wie es aussieht, wird es die alte, zumindest fast. Die Verhältnisse in Bremen, die haben sich geändert. Und jetzt haben wir da drei ziemlich ungleiche Partner. Die SPD, klare Wahlsiegerin. Die Grünen, die ganz schön abgestraft wurden und mehr als 5 Prozentpunkte verloren haben. Und die Linke, die heute eigentlich ganz selbstbewusst auftreten kann, denn sie hat ein ganz gutes Wahlergebnis eingefahren. Unser Korrespondent in Bremen ist Dietrich Mohaupt. Herr Mohaupt, hat man dieses neue Kräfteverhältnis denn schon vor den Koalitionsverhandlungen bemerken können?
Ach ja, das hat sich recht deutlich bemerkbar gemacht. Schon in den Sondierungsgesprächen und in allem, was so die Medien da beobachten konnten, da ist die SPD immer sehr selbstbewusst aufgetreten, hat dabei allerdings auch nicht allzu sehr die Muskeln spielen lassen, vielleicht bis auf eine Ausnahme. Da gab es offenbar in diesen Sondierungsgesprächen mit den Grünen ganz speziell eine ganz klare Bedingung, die die Sozialdemokraten dargestellt haben. Die Grünen müssen auf die Themenfelder Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, also auf diesen Senatsposten, den sie da vorher besetzt hatten, auf den müssen sie künftig verzichten, wenn sie wieder in einer Koalition mitmachen wollen mit der SPD. Das hat bei den Grünen richtig wehgetan auf der Mitgliederversammlung am Wochenende, wo die sich getroffen haben, um über dieses Angebot für Koalitionsgespräche zu entscheiden. Da war das deutlich zu spüren. Am Ende hat sich dann aber doch allen klar gemacht, dass es besser ist, weiter an der Regierung beteiligt zu sein und dafür eben diese Kröte schlucken zu müssen, als nicht an der Regierung beteiligt zu sein und dadurch eben dieses Ressort zu verlieren. Da gibt es also eine sehr deutliche Rollenverteilung in der Koalition oder bei diesen Gesprächen. Die SPD sagt schon, wo es lang gehen soll, ist aber eben auch bemüht, den Bogen nicht zu überspannen und nicht zu viel Porzellan zu zerschlagen.
Ja, aber Sie haben es ja schon angedeutet, also für die Grünen werden die Verhandlungen ja wahrscheinlich am schwierigsten. Die sind ja die Verlierer dieser Wahl. Wie werden die sich denn wohl verhalten? Also werden die denn trotzdem, obwohl sie schon was abgeben mussten, an ihren grünen Inhalten irgendwie festhalten können?
Also festhalten wollen, das tun sie auf jeden Fall. Sie wissen aber auch, dass das nicht so ganz einfach ist. Man hört immer wieder oder hat immer wieder in den vergangenen Tagen sehr häufig diesen Begriff Demut gehört. Auch in den Diskussionen jetzt am Wochenende war das immer wieder Thema. Die Grunderkenntnis dazu ist bisher, die Grünen müssen sich wieder in der Stadtgesellschaft in Bremen und Bremerhaven besser vernetzen, in Vereinen und anderen Organisationen besser präsent sein, um die eigenen Themen besser vermitteln zu können. Das ist so das, was man da aus dieser Wahlschlappe gelernt hat bisher, in aller Kürze. Und man muss einfach wieder besser zu hören sein, wieder zu sehen sein, besser zuhören und dann auch verstehen können, was durch grüne Ideen manchmal an Sorgen und Ängsten bei den Menschen ausgelöst wird. Stichwort Klimawandel zum Beispiel, Gebäude-Energiegesetz. Da gäbe es ja grundsätzlich ein breites Verständnis dafür, dass bestimmte Maßnahmen einfach dringend notwendig sind, meint der Co-Vorsitzende der Bremer Grünen, Florian Pfeffer. Aber
jetzt ist die Frage natürlich, wie schafft man Mehrheiten dafür? Ich glaube, dass man die dadurch schafft, dass man nicht nur beschreibt, was für Maßnahmen notwendig sind, sondern wie das Menschen in ihrem Alltag auch hinbekommen können und bewältigen können. Und ich nehme uns an dem Punkt, dem letzten Punkt, noch nicht stark genug wahr. Da denke ich, da müssen wir ganz viel dran tun. Diesen Spruch, wir haben es nicht gut genug erklärt, das ist Kommunikation, den lehne ich ab. Das würde ja bedeuten, die Menschen haben es einfach nur nicht verstanden. Aber ich glaube, da ist mehr dahinter.
Also was da mehr wirklich dahinter steckt, das wollen die Grünen jetzt wirklich ganz konkret aufarbeiten. Da ist ein Prozess eingeleitet worden, der sich über die nächsten Wochen, Monate hinziehen soll. Und das soll natürlich auch schon in den Koalitionsverhandlungen spürbar werden, dass bei den Grünen da wirklich ein Umdenken eingesetzt hat.
Ja, und es gibt bei den Grünen ja auch sehr viele andere Veränderungen, nämlich personelle. Das komplette Spitzenpersonal hat ja mehr oder weniger hingeschmissen oder wird kurzfristig noch ausscheiden. Was heißt denn das für die neue Bremer Landesregierung?
Naja, das ist wirklich so, dass kein Regierungsmitglied, das bisher dabei war, einem neuen Senat unter grüner Beteiligung wieder angehören wird. Der Finanzsenator hatte das schon vor der Wahl angekündigt. Die Senatorin für Soziales und für Verkehr, Stadtentwicklung, Bau, die hatten kurz nach der Wahl ihren Rückzug angekündigt. Und auch die beiden Landesvorsitzenden wollen im November nicht nochmal kandidieren. Das ist echter Aderlass bei den Grünen. Aber naja, man kann schon sagen, dass es eigentlich eine recht potent besetzte zweite Reihe bei den Grünen in Bremen gibt. Bei der Wahl vor 4 Jahren und auch jetzt wieder sind einige vielversprechende jüngere Kräfte in die Bürgerschaft mit eingezogen. Es gibt natürlich auch Spekulationen darüber, ob nicht von außen eine Kraft kommt, die mal frischen Wind da in die ganze Szenerie bringen kann. Aber naja, das ist alles noch Kaffeesatzleserei derzeit, was da für Personalfragen irgendwie wann entschieden werden. Erstmal Koalitionsvertrag unter Dach und Fach bringen, dann über Personal reden. Das ist die einhellige Aussage zu diesem Thema, nicht nur bei den Grünen.
Wir reden jetzt aber auch nochmal über die Linken, denn die sind ja auch noch dabei. Die haben ja zwar so minimale Verluste gemacht bei der Wahl, aber die haben ja jetzt gerade, wenn man mal so ins Verhältnis das setzt, zur Linken im Bund, haben die ja in Bremen ein Spitzenergebnis geschafft, knapp 11%. Wie gehen die denn jetzt in die Koalitionsverhandlungen?
Die Köln gehen da wirklich ganz entspannt rein. Wir haben nichts falsch gemacht offenbar. Im Gegenteil, unsere Senatorinnen, die waren zuständig für Gesundheit und Wirtschaft. Die haben vor allem in der Corona-Pandemie mit gutem Krisenmanagement viel Reputation sich erarbeitet, heißt es bei den Linken. Die Partei als solches muss sich natürlich jetzt aber eben auch im Alltag beweisen, eben ohne so ein Krisenmanagement, wo man eigentlich nur alles ja eventuell ganz falsch oder ganz richtig machen kann. Dieses im Alltag beweisen, das wird jetzt auch nicht einfach für die Linken, aber für die Koalitionsgespräche sind die Linken eigentlich in einer guten Ausgangsposition, muss man wirklich sagen.
Und die haben heute angefangen, die Koalitionsgespräche in Bremen zwischen SPD, Grünen und Linken. Dietrich Mohaupt war das. Vielen Dank. Deutschland wird alt. Das ist jetzt schon ein großes Problem und es sieht auch nicht so aus, als würde das Problem kleiner werden, denn in den nächsten Jahren, da wird es noch mehr alte Menschen geben in Deutschland. Experten rechnen uns vor, dass im Jahr 2040 mehr als jeder Zehnte 80 und älter sein wird, also hochaltrig. Umso besser ist es ja, wenn viele dieser hochaltrigen Menschen weiter zu Hause leben können und nicht in ein Heim müssen, Stichwort Pflegenotstand. Und es ist ja auch schön, selbstbestimmt weiter zu leben, wenn das noch geht. Manchmal wird es aber doch auch schwierig und einsam. Damit mehr Menschen länger gut zu Hause leben können, hat das Sozialministerium von Rheinland-Pfalz das Projekt Gemeindeschwester Plus aufgesetzt. Wobei der Name ist schon ein bisschen merkwürdig gewählt, denn da sind auch Männer dabei unter den 60 Fachkräften. Die Aufgabe der Gemeindeschwester Plus ist es, zu beraten und alte Menschen auch miteinander zu vernetzen, Ansprechpartner oder Partnerin zu sein bei Problemen und Herausforderungen. Anke Petermann war mit einer Gemeindeschwester Plus in Mainz unterwegs.
Trudel Wagner sieht man nicht an, dass sie bald 98 wird. Sorgfältig frisierte silbergraue Locken, lackierte Nägel, schicke karierte Jacke zur weißen Hose. Aus wachenblauen Augen schaut die 97-jährige Sakia Amala an. Die Gemeindeschwester Plus berät rund 200 Hochaltrige, also über 80-Jährige, in 4 Mainzer Stadtteilen und besucht Trudel Wagner.
Diese Zeit hat.
Ja, also nicht wie ich Zeit habe, sondern wie sie mich brauchen.
Ja, auch.
Ne? Wie sie mich brauchen, ja. Sie rufen mich an und dann machen wir einen Termin aus und komme vorbei.
Wie ich jetzt in Not war, war ich froh, dass sie hatte. Ich habe mein Portemonnaie geklaut gekriegt. Das waren alles Aufregungen und sie hat mich dann immer ein bisschen gedämpft.
Um das zu unterstreichen, klopft die Seniorin ihren Ring auf die Tischplatte. Mit ihrer Bank und der Polizei hatte Wagner selbst schon alles Nötige geregelt. Den Zuspruch gab ihr die Gemeindeschwester.
Ja, sie hört vor allen Dingen zu. Das ist schon mal ein großes Plus, ne?
Seit 18 Jahren ist Trudel Wagner Witwe. Sporadischen Kontakt hat sie zu Verwandten in Koblenz und Innsbruck.
Freundinnen hatte ich auch, aber die sind alle tot. Und das tut auch weh, dass sie so einen am anderen verlieren, wo sie gern auch mal mitgesprochen haben, wo sie auch mal Dinge besprechen können. können, die sie nicht so überall besprechen können.
Trude Wagner liebt ihre Selbstständigkeit, freut sich über den Badewannenlifter und die Strumpfanziehhilfe aus dem Sanitätshaus, über alles, was ihr ermöglicht, den Alltag ohne fremde Hilfe zu meistern.
Es ist ja auch ein Geschenk, in dem Alter noch fit zu sein. Ne?
Mit dem Stock in der einen und dem Einkaufstrolli an der anderen Hand geht Trude Wagner selbst einkaufen, auch wenn die Knochen schmerzen. Sie klagt nicht, ist nicht wehleidig. Es fällt ihr schwer einzuräumen, dass die Einsamkeit sie zuweilen bedrückt. Bald kommt mit Fronleichnam ein weiteres langes Wochenende mit wenig Ansprache.
An den Sonntagen, Feiertagen, da fehlen mir einfach die Gesellschaft. Mal zu reden mit jemandem, das ist schwer, auch jemanden zu finden, der zu einem auch passt. Ne?
Wir arbeiten dran, sagt Zakia Amala. Noch haben sich in der örtlichen Nachbarschaftsinitiative keine passenden Freiwilligen gefunden. Ein ehrenamtlicher Einkaufshelfer aus dem Nachbarviertel kann erst abends nach dem Job gemeinsam mit Trude Wagner zum größeren Einkauf antreten. Da ist die Seniorin oft schon zu müde. Aber die Gemeindeschwester Plus will dranbleiben.
Ich kann nur suchen und was anbieten, aber ich kann nicht versprechen, dass ich ihr diese Einsamkeit ganz abnehme. Aber schon zu wissen, dass ich ihr trotzdem ein bisschen geholfen habe oder dass der kleine Besuch ihr gut getan hat. Das ist für mich ein Riesenerfolg.
Abgesehen von den kleinen Highlights, die Amala als Gemeindeschwester Plus organisiert. Trude Wagner und Gleichaltrige im Viertel zehren lange davon.
Gebacken haben wir zum Beispiel.
Ja, wir haben zusammen gebacken. In der Adventszeit ein Mini-Projekt, eine Weihnachtsbäckerei haben wir organisiert. Und da waren 8 Klienten von mir, die ich abgeholt habe, und wir haben gemeinsam Plätzchen gebacken.
Und das war sehr schön, ne? Die Gemeinschaft auch und so. Man lernt doch wieder Leute kennen, ne?
Eine Gemeinschaftsinitiative mit der katholischen Pfarrgruppe Zeibachtal, der Trude Wagner angehört. Gemeindereferent Harald Sieben hatte sie zu einem Seniorennachmittag mit der Gemeindeschwester Plus eingeladen und ermutigt.
Da kommt die Frau Amala, die würde Sie gerne besuchen. Sie haben so viele Fragen. Die Frau Amala wäre da die richtige Ansprechpartnerin.
Die Mitvierzigerin lächelt ihrer Klientin zu.
Ich war dann bei ihr zu Hause. Es gab kleine Baustelle an Erledigungen wie Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung. Da konnte ich einen Betreuungsverein für sie organisieren, der sie beraten hat, beziehungsweise ich war auch beim ersten Mal dabei.
Und genauso würde es laufen, wenn Trude Wagner mal Pflege bräuchte. Die Gemeindeschwester Plus würde ihr den örtlichen Pflegestützpunkt nennen, nennt Fachärzte, falls sie Anzeichen einer Erkrankung sieht. Aufgrund der positiven Rückmeldungen hat Mainz die vom Land finanzierten 1,5 Stellen aufgestockt, sodass sich dort nun 4 Fachkräfte knapp 3 Vollzeitstellen teilen. Die städtische Sozialplanerin Susanne Groll stellt fest,
dass das so gut ankommt und auch eine Entlastung für die Pflege insgesamt bedeutet. Wir haben ja Fachkräftemangel und da ist einfach Prävention ein ganz großes Thema, dass Leute rechtzeitig erreicht werden und wir kriegen auch die Rückmeldung. Oh, das hat uns so weitergeholfen und so kann man weiter gut zu Hause leben.
Von 60 auf 90 Stellen soll das Projekt aufgestockt und damit bis 2026 auf ganz Rheinland-Pfalz ausgedehnt werden.
Die Gemeindeschwester Plus hilft Menschen über 80 in ihrem Zuhause zu bleiben. Anke Petermann hat das Projekt aus Rheinland-Pfalz vorgestellt. Gestern beim Frühstück ist bei mir die erste Wespe auf dem Tisch gelandet. Da habe ich mich nicht so wahnsinnig drüber gefreut, muss ich sagen. Aber viel weniger aufdringlich und auch gerade überall unterwegs sind die Honigbienen. Die Imkerei ist nach wie vor sehr beliebt. Ende 2022 gab es nach Schätzung des Deutschen Imkerbundes bundesweit fast 150.000 Imkerinnen und Imker, ganz schön viele. Viele von ihnen sind im Verein, machen regelmäßig Schulungen und die sind gut ausgebildet, aber nicht alle. Einige unterschätzen das Imkern offenbar, besorgen sich Bienenvölker, gucken sich im Netz ein paar Videos an und legen dann einfach los. Und das ist ganz schön gefährlich, warnt ein Imker, mit dem unsere Reporterin Astrid Wulff gesprochen hat, der sich in einem Landesverband engagiert, aber seinen Namen im Radio lieber nicht hören möchte, denn einen Shitstorm, den hat er schon hinter sich.
Harmonisches Summen im Garten und einmal im Jahr selbstgeschleuderter Honig. Imkern liegt voll im Trend. Vielen gefällt die Vorstellung, eigene Bienenvölker im Garten stehen zu haben, verbinden das mit einem Gefühl der Entschleunigung und Naturverbundenheit. Passend dazu gibt's online viele Tutorials rund ums Imkern.
Ich würde jetzt gerne noch mal die Königin sehen. Also ich habe sie schon mal gesehen bei einer Durchsicht. Aber mal gucken, ob sie hier noch irgendwo rumtaumelt.
Hallo ihr Lieben, ich bin wieder zurück und möchte euch heute erklären, wie ich ein Volk umweisle.
Fangt einfach an mit den Bienen. Ihr habt sicher alle ein Bienenbuch gelesen oder auch zwei oder auch drei über den Winter. Das sollte man machen.
Ein Imker, der sich in einem Landesverband engagiert, freut sich über den Hype. Er warnt jedoch davor, sich nur mit Hilfe von ein, zwei Online-Tutorials schlau machen zu wollen. Er möchte nicht namentlich genannt werden. Nachdem seine ersten Interviews veröffentlicht wurden, habe er massenhaft E-Mails bekommen von Imkern, die Videos für soziale Medien produzieren und sich angegriffen fühlen. Die habe er gar nicht kritisieren wollen, sagt er. Ihm geht es um Imker, die das Hobby unterschätzen und sich höchstens Videos in sozialen Medien ansehen.
Ja, das Problem bei den Bienenvölkern ist, dass die einfach eine gewisse Fürsorge brauchen. Die Bienen brauchen tatsächlich eine gewisse Behandlung im Jahr, um einfach die Gesundheit der Bienen zu garantieren. Und das kriegt man tatsächlich nur mit, wenn man sie schulen lässt. Und viele der naturverbundenen Bienenhalter, die sich Bienen irgendwie anschaffen, die berücksichtigen das nicht. Und diese Bienen verenden leider immer relativ schnell und mit einer sehr hohen Sicherheit.
In Bienenvölkern, die nicht richtig behandelt werden, kann die Varroamilbe überhand nehmen. Ein Parasit, der mit den richtigen Mitteln und zur rechten Zeit unter Kontrolle gehalten werden kann. Passiert das nicht, können auf diese Weise geschwächte Bienenvölker erkranken. Unter anderem an der amerikanischen Faulbrut, einer hochansteckenden Tierseuche.
Also ich will jetzt per se nicht alle für schlecht halten, aber in diesen Tutorials sollte oder müsste und in den Büchern müsste auch denn drinstehen, also wenn man das als Quelle verwendet, dass man mindestens einmal im Jahr, eigentlich sogar einmal im Winter, einmal nach der Ernte, einmal die Bienen mit Mitteln behandeln muss, um die Varroa-Milbenpopulation einfach niedrig zu halten.
Wird ein Fall der amerikanischen Faulbrut gemeldet, wird ein Sperrbezirk rund um den betroffenen Bienenstand festgelegt. Diese Fälle werden jedoch nur erkannt, wenn die Völker in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt getestet werden. Dazu ist es wichtig, dass Imker die Bienenhaltung dort anmelden. Imker, die sich nicht auskennen, täten auch das in der Regel nicht. So gibt es immer mal wieder Sperrbezirke, in denen die Quelle seit Jahren nicht gefunden werde und wo sich immer wieder andere Bienenvölker aus dem Flugradius durchaus 11 Kilometer anstecken. Befallene Bienenvölker könnten zwar in der Regel von den Imkern saniert werden, aber das bedeutet Stress für die Imker und die Bienen.
Man kann ihn behandeln, aber das ist halt sehr aufwendig und auch sehr teuer. Und vor allem, es bringt nur dann was, wenn man wirklich weiß, wo überall kontaminierte Völker stehen.
Auch das würde nicht in allen Online-Videos rund um die Imkerei thematisiert. Der Bienenexperte ist jedoch optimistisch. Immer mehr Interessierte würden Imkerkurse besuchen, bevor sie entscheiden, ob sie wirklich loslegen wollen. Zugleich versucht der Landesimkerverband, in dem er sich engagiert, in den sozialen Medien aktiver zu sein. Auch um für eine gute Ausbildung zu werben.
Und da auch tatsächlich so ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass Bienenhaltung wirklich eines der schönsten Hobbys ist, die es gibt. Deswegen versuchen wir als Verband, und das ist hauptsächlich ja ehrenamtliche Arbeit, besser auch zu informieren und vor allem auch besser auf die Schulung hinzuweisen, aber auch besser auch auf die Situation hinzuweisen, dass bevor man das machen sollte, sich wirklich informieren sollte, will ich mir das zutrauen, habe ich die Zeit, will ich es machen und kann ich da sozusagen den Regeln entsprechend auch mitspielen.
Denn schließlich ist Imkern weit mehr als nur ein Hobby. Dabei geht es um den verantwortungsvollen Umgang mit Lebewesen.
Die Biene ist hochsozial und man sollte eigentlich zumindest als Imker auch genauso hochsozial agieren und mindestens der Biene gerecht werden und sich vorher wirklich sachkundig und fachkundig informieren.
Wer Bienen halten möchte, sollte nicht nur YouTube-Videos zum Thema gucken, sagt ein Imker, mit dem unsere Reporterin Astrid Wulff gesprochen hat. Das war Deutschland heute am Dienstag. Hier geht's jetzt weiter mit den Kollegen von Campus und Karriere. Ich bin Steffi Orbach. Schönen Nachmittag.